Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Es sind ja auch etliche und auch mit ganz unterschiedlichen Adressaten.
Ja, wobei man muss ja auch klar sagen, wenn man dieses Buch mit anderen früheren Büchern von Serhii vergleicht, dann merkt man, dass die Dialoge hier eher selten sind und eher eine untergeordnete Rolle spielen. Das ist eine klare Verschiebung, auch der gesamte Witz seiner ehemaligen Erzählungen und Geschichten ist hier eigentlich weg, wahrscheinlich bedingt durch das Thema. Auf der anderen Seite auch die philosophischen Passagen, die findet man hier auch selten. Bei den Dialogen war es eigentlich sehr oft so, dass die Dialoge im sogenannten Sorgik geschrieben wurden. Das ist eine ziemlich wilde Mischung aus Russisch und Ukrainisch, die sehr oft ungebildete Leute sprechen. Es gibt eigentlich kein stilistisches Mittel. Man kann das nicht eins zu eins übersetzen und man muss auch immer sehr situativ denken, wie man daran herangeht. Aber wie gesagt, Dialoge sind im Internet eher, also auf jeden Fall viel seltener, als wir das aus den früheren Romanen von Serhii Jalan kennen.
Es gibt einen Dialog, der mich beschäftigt hat mit einem Soldaten relativ am Ende, als ein Soldat erzählt, vielleicht kennen einige von Ihnen den Roman ja auch schon, wie er im Museum war, das es nicht mehr gibt, und einen Stein mitgenommen hat, einen Farn, also eine Versteinerung, die, wie er sagt, 1 Million Jahre alt ist und die es noch weiter geben wird. Und er übergibt diesen Stein ja dann dem Lehrer. Und da passiert etwas zwischen den beiden. Das ist ein, finde ich, sehr eindringlicher Dialog. Sie haben sich aber entschieden, diesen Wechsel zwischen so etwas Dialekthaftem oder eben einer anderen Sprache nicht abzubilden. Also die Überlegung, zum Beispiel einen deutschen Dialekt zu benutzen, die stand überhaupt nicht zur Debatte für Sie. Das wäre zu naturalistisch gewesen.
Nein, wobei auch dieser Dialog im Buch in einer ganz normalen Sprache geführt wird. Das ist auch wahrscheinlich der Unterschied zu den früheren Büchern. Die Dialoge hier sind auch eher, also mit einigen Ausnahmen, ja, aber die sind eher in einer ukrainischen Alltagssprache geführt. Dieser Dialog ist tatsächlich sehr, sehr bewegend und der ukrainische Verlag hat sich übrigens auch entschieden, das auf der Titelseite des Buches abzubilden, also dieses Farbenblatt. Und das hat im Ukrainischen auch ein bisschen die mythologische Bedeutung. Es sind auch Sagen damit verbunden. Farn ist auch ein Symbol für das Leben in der ukrainischen, in den ukrainischen Sagen. Deswegen, glaube ich, hat Serhii auch diese Geschichte am Ende des Buches angebracht. Aber auch ohne, dass man es weiß, ist es trotzdem sehr, sehr plastisch und sehr ausdrucksstark.
Wie ist es denn überhaupt, so etwas zu zweit zu machen, Frau Stöhr? Also gemeinsam im Doppelgespann mit diesen Fragen umgehen zu müssen. Wie können wir uns Ihre Arbeit vorstellen? Fängt einer an, der andere macht weiter?
Genau, so ist das.
Oder fängt einer hinten an und der andere vorne und irgendwann treffen Sie sich dann? Nein, verraten Sie etwas aus Ihrer Werkstatt?
Also, zu Beginn der Arbeit steht immer das Aushandeln, wer welche Stücke übersetzt, wer welche Teile übersetzt. Das heißt, das möglichst gleichmäßige Aufteilen und dann gleichzeitig sinnvolle Aufteilen für den ersten Aufschlag. Also wir arbeiten ja auch beide allein. Es ist... Insofern arbeiten wir, haben nicht eine Arbeitsteilung, der eine macht dies, der andere macht das, sondern wir machen beide dasselbe, einen ersten Aufschlag, tauschen dann die Stücke aus. Die dürfen natürlich auch nicht zu lang sein, damit immer noch ein konsistentes Ganzes entsteht. Und das geht dann 2, 3, 4 Mal hin und her. den großen oder die große Freude, die es macht, außer überhaupt mit einem guten Freund zusammenzuarbeiten, ist, dass ich vielleicht im ersten Moment noch etwas mutiger bin als sonst. Also ich unterschreibe natürlich vollkommen, was alle gesagt haben. Man muss versuchen, den Text zu fühlen und das dann ins Deutsche zu bringen, so wie man den Text fühlt. Das ist ja das Wesen des literarischen Übersetzens. Und wenn ich weiß, da ist Juri, der als Muttersprachler und sehr guter Deutschsprecher, wie man hört, das jetzt nochmal liest und kann mir dann auch bei irgendwas sagen, na, also das passt überhaupt nicht, das ist Quatsch, da bist du in die falsche Richtung gegangen. Das gibt mir auch die Freiheit, vielleicht manchmal noch etwas mutiger was auszuprobieren, was dann natürlich, wenn es die falsche Richtung war, so nicht mehr im Buch steht.
Also wenn Sie übers Ziel hinausschießen, dann können Sie immer noch eingreifen.
Herr und umgekehrt.
Und, ja, wobei am Ende Sabine sich mehr auf stilistische Feinheiten orientiert. Ich würde das vielleicht auch ausdrucken. Das ist für uns natürlich auch manchmal der Ausweg aus der Übersetzerverzweiflung, wovon ja Robin Dettier gesprochen hat. Man kann ja immer drei Fragezeichen stellen und sozusagen die Verantwortung dem anderen übergeben.
Die Österreicher, sie kommt dann zurück, die Verantwortung.
Ja, die Österreicher würden das vielleicht nennen Übersetzerverantwortung. Übersetzerverzweiflung und Verantwortungsverschiebung, ein Wort, nach dem Muster Bundespräsidentenstichwahl Wiederholungsverschiebung, ist auch ein Wort. Aber es ist wirklich eine ganz schöne Zusammenarbeit. Wir genießen das wirklich und irgendwann wissen wir dann selber nicht mehr, wer welches Stück übersetzt hat.
Bevor wir gleich noch eine halbe Seite hören, werden Frau Stören noch eine Frage zum Abschluss. Wie wurde dieser Roman in der Ukraine, er ist dort schon 2017 erschienen, meine ich, aufgenommen? Wie war die Rezeption?
Die Rezeption war durchaus zwiespältig. Es ist sehr schwer, glaube ich, in einem laufenden Krieg überhaupt ein Buch oder gute Literatur über den Krieg zu schreiben. Es ist doch so, dass ich habe das Gefühl, und Juri hat mir das bestätigt, dass er hier sich häufiger dafür rechtfertigen muss, dass er eben einen grundlegend humanistischen Ansatz hat, das heißt die Menschen zeigt. Man weiß schon, wer der Aggressor ist und wer nicht der Aggressor ist. Aber es wird niemand verurteilt. Pascha ist eben nicht nur ein Antiheld, er ist eigentlich eine sehr blasse Persönlichkeit, die er da in den Mittelpunkt seines Buches stellt. Und das hat in der Ukraine doch durchaus auch zu Vorwürfen geführt, dass das Buch nicht patriotisch genug sei.
Wir hören jetzt eine kurze Passage aus dem Roman.
Ja, es ist nicht ganz der Anfang, aber ziemlich am Anfang. Das ist bevor Pascha aufbricht, um in die Stadt zu ziehen und seine Neffen aus dem Internat zu holen. Schwarze Bäume im Schnee, scharfe Äste vor rotem Himmel. Hinter dem Zaun beginnt die Straße. Weiße Nachbarhäuschen, vereinzelt die gelben Apfelsinen elektrischer Lampen. Gärten, Zäune, Kamine, aus denen Rauch steigt, als stünden dort müde Männer, unterhielten sich in der Kälte und stießen warmes Januarleben aus ihren Lungen. Die Straße ist leer. Niemand zu sehen, nur an der Station rumpeln manchmal die Waggons beim Rangieren. Metall auf Metall, als verrücke jemand eiserne Möbel. Und von Süden, von der Stadt her, hört man den ganzen Tag seit dem Morgen schwere Explosionen. Mal mehr, mal weniger. Der Donner verteilt sich hoch in der Luft. Im Winter ist die Akustik komisch, schwer auszumachen, woher sie geflogen kommen und wo sie einschlagen. Frische Luft, der feuchte Baumgeruch, angespannte Ruhe. So ruhig ist es nur, wenn alle verstummen, um zu lauschen. Pascha zählt bis 100, dann kehrt er um. 10. Vorigen Abend waren es 6 im selben Zeitraum. Was Sie wohl in den Nachrichten sagen?
Danke sehr. Es geht weiter mit meinem Kollegen Burkhard Müller und Olga Radetzkaya und Viktor Schklowski.
Ja. Frau Radetzkaya, auch Sie haben mit einer sentimentalen Reise zu tun gehabt, wie Herr Walter auch. Aber wer diese sentimentale Reise auf diesen Titel hin zu lesen beginnt, der erlebt sein blaues Wunder. Wer war dieser Viktor Schklowski? der dieses Buch geschrieben hat.
Viktor Shklovsky war ein Literaturtheoretiker. Er war außerdem Revolutionär. Er war Politiker. Er war Fahrlehrer. Er war Militärkommissar. Das sind so ein paar seiner Berufe. Das klingt jetzt wie ein moderner Klappentext, aber er war jetzt wirklich ein extrem vielseitiger Mensch.
Ja, aber seine sentimentale Reise, was er da erlebt, das geht daraus noch nicht hervor.
Er war in der Februarrevolution aktiv, er war zu der Zeit in der Armee, er war einfacher Soldat. Hat sich dort sehr engagiert in der Februarrevolution. Er war Sozialrevolutionär. Er ist dann als Militärkommissar an die Front gegangen im Ersten Weltkrieg, um die Soldaten zum Weiterkämpfen zu motivieren. Also wie nach der Französischen Revolution sozusagen die Revolutionsarmee, um die Revolution voranzubringen, gab es die Vorstellung, man müsse diesen Krieg weiterführen bis zum Ende. Also auf dieser Seite hat sich Shklovsky engagiert. Und ist dann erst in die Ukraine gegangen, dann war er in Persien. Also ich kann jetzt sehr viel erzählen. Die sentimentale Reise ist natürlich ein Stern-Zitat. Ja. Stern war für Shklovsky als Theoretiker ein sehr wichtiger Autor. Er ist wahnsinnig stolz darauf, dass er Stern in Russland eigentlich wieder oder überhaupt erstmals entdeckt hat und erklärt hat, wie man Stern lesen muss. Und dieses Abschweifen, dieses Prinzip der Abschweifung und der Arabeske, das bei Stern so wichtig ist, das praktiziert er hier auch.
Aber doch in ganz anderer Weise. Also wenn man dieses Buch liest, hat man den Eindruck eines absoluten Kontrastes zwischen dem, was ihm passiert, und der sehr trockenen...
als eines, dass man sich in diese Denkweise hineinfinden muss und auch in die Situation. Denn das ist ein Text, der sehr unmittelbar nach den Ereignissen entstanden ist und aus diesem Trauma auch entstanden ist. Und dieses Lakonische, dieses sehr Trockene, was Shklovsky hat, ist so eine Art, sich das vom Leib zu halten natürlich auch. Und es ist gleichzeitig... eine Art und Weise, davon zu erzählen, die es dem Leser überlässt, etwas zu fühlen und seine Schlüsse zu ziehen. Ich dachte gestern bei der Rede der Preisträgerin, die Osne Steyerstein, die hat diesen Satz gesagt von den Worten, die keinen Schatten auf den Leser werfen. Und da dachte ich, das ist eigentlich etwas, was Shklovsky auch macht.
Das heißt, der Leser soll sich seinen Schatten gefälligst selber bilden.
Ja, also er nimmt das Gefühl nicht vorweg. Er sagt ihm nicht, das war traurig, sondern er sagt nur, was passiert ist, und dass das traurig ist, das kann der Leser sich selber dabei denken. Und das erzeugt eine große Wucht.
Ja, es ist eine schwierige Gratwanderung. Manchmal kommt er einem auch fast zynisch vor. Also wenn er zum Beispiel in aller Gemütsruhe beschreibt, wie Soldaten ein Frühstück zu sich nehmen mit erbeuteten Konservendosen und die auf einer Leiche abstellen. Mhm. Was ist das für eine Haltung? Ist das eine zynische Haltung? Ist das eine resignierte? Oder
ja. Zynisch ist Shklovsky überhaupt nicht. Er ist wahnsinnig engagiert. Er ist... sehr hoffnungsvoll eigentlich immer noch im ersten Teil. Also dieses Buch besteht aus zwei Teilen. Der erste ist 1919 geschrieben, der zweite dann nach Shklovskys Flucht schon aus Russland 1922. Im zweiten Teil ist er resigniert an vielen Stellen. Aber zynisch ist er gar nicht. Er will wirklich was. Er kämpft für etwas.
Nun ist das ein Buch, das ist ja ziemlich genau 100 Jahre alt. Ich erinnere mich, dass wir letztes Jahr hier über Platonow gesprochen haben. Der war nur 90 Jahre alt und der stieß einem zunächst auf durch die ungewöhnliche deutsche Übersetzung. Und es hieß damals, Das ist das Russische, wie es sich innerhalb von wenigen Jahren verändert hat im stalinistischen Russland. Wie ist es mit der Sprache von Schklowski? Wie weit oder wie nahe ist die dem heutigen Russisch?
Sehr nahe.
Ja?
Ja. Also das klingt für einen russischen Leser wie ein sehr heutiger Text eigentlich.
Das ist also noch vor den stalinistischen Deformationen.
Ja.
Und diese stalinistischen Deformationen sind inzwischen auch wieder rückgängig gemacht worden im Russischen.
Naja, so ein paar Rückstände gibt es davon natürlich schon noch, aber das ist, glaube ich, mehr Material, mit dem man heute spielt gerne.
Ah ja, okay. Ja. Wie wird denn der Schklowski gegenwärtig in Russland aufgenommen? Ist er dort präsent?
Das wage ich gar nicht zu sagen. Ich glaube nicht sehr viel. Also Schklowski ist ja auch, also für mich repräsentiert er eigentlich ein Russland, wie es hätte sein können, wenn sich nicht die Bolschewiki durchgesetzt hätten. Ja, er hat einen wahnsinnigen Freiheitsdrang, er ist sehr unabhängig, sehr individualistisch und er hat so eine große Achtung oder eigentlich auch schon Liebe zur materiellen Kultur. Also brennende Brücken oder mutwillig zerstörte Maschinen, das bestürzt ihn zutiefst.
Ja. Und getötete Menschen. Ja.
Getötete Menschen auch, ja. Und es gibt einen Satz in dem Buch, da sagt er, es ist verblüffend, wie viel dümmer der Staat ist als der Einzelne. Solche Sätze stehen in diesem Buch. Ja. Das ist 1922, das ist 1924 und sogar 1929 in Russland nochmal erschienen. Eigentlich auch verblüffend. Ja. Aber diese Linie, die hat sich nicht durchgesetzt. Weder das Individualistische noch das sorgsame Umgehen mit den Dingen.
Nun ist der Schklowski ja schon einmal übersetzt worden. Warum war es notwendig, dass man diese Arbeit noch einmal neu beginnt?
Also notwendig war es von vornherein deswegen, weil in der alten Ausgabe große Textpassagen fehlen. Mhm. Ja. Ich konnte nicht rekonstruieren, warum die da fehlen. Ich vermute aus Rücksichtnahme aus Schklowski, der zu der Zeit noch gelebt hat. Da sind also Passagen, die irgendwie mit nationalen Unabhängigkeitsbestrebungen zu tun haben könnten in der Ukraine. Das ist zum Beispiel alles rausgenommen worden. Ja, ja. Dann immer wieder kleine Absätze, auch nicht nachvollziehbar. Also es ist kein vollständiger Text gewesen. Das war das eine. Und das andere war natürlich, dass man, also ich habe diesen Text schon auch ein bisschen anders übersetzt, als er in den 60er Jahren übersetzt wurde.
Was musste sich ändern, dass der heute bestehen kann?
Es mussten Leichen Leichen heißen und nicht Gefallene, zum Beispiel.
Okay.
Und es musste diese sehr knappe Sprache auch im Deutschen möglichst knapp sein. Und das ist sie in der älteren Übersetzung stellenweise auch, aber nicht genug für mein Empfinden.
Ja. Man hat beim Lesen den Eindruck, dass Sie sich so eng wie möglich ans Original halten, unter Umständen auch dann, wenn es für den Deutschen etwas schwierig wird. Also zum Beispiel, das Russische Reich zerlegte sich in seine Primfaktoren. Ja? Und ich überlege, wären die Bestandteile nicht einfacher als die Primfaktoren? Was überlegt man sich an so einer Stelle?
Das ist etwas, was für Schklowski einfach wichtig ist. Ja. Erschöpft aus vielen verschiedenen Wissensbereichen. Schklowskis Vater war Mathematiklehrer. Das ist kein Zufall. Also die Vergleiche oder Metaphern aus dem Bereich der Mathematik, die kommen an mehreren Stellen. Also das ist kein äußerliches Element. Deswegen wollte ich das gerne behalten.
Ja. Ich glaube, dass es auch gut ist, dass es behalten wird. Also ich habe immer wieder auch schöne Formulierungen gefunden bei diesem lakonischen Autor. Erstaunlich, zum Beispiel nachdem die Fahrer zwei Fahrstunden genommen haben, brausen sie in Petersburg rücksichtslos rum und da steht, das unfertige Chauffeursherz lachte ihnen im Leibe. Das klingt im Deutschen erst ungewöhnlich, aber dann sagt man, es klingt toll. Ja?
Ja. Ja, der ist ein sehr leidenschaftlicher Autor auch, ja? bei aller Lakonie. Und das transportiert sehr viel Feuer.
Ja, ein leidenschaftlicher Autor und Autofahrer, der hat es immer mit den Kraftfahrern. Würden Sie auch uns noch ein Stück vorlesen?
Ja. Ich lese ein Stück vom Anfang des zweiten Teils, der Schreibtisch überschrieben ist. den Schklowski eben nach seiner Flucht aus Russland nach Finnland schreibt. Ich beginne zu schreiben am 20. Mai 1922 in Raivola, Finnland. Es tut mir nicht leid, dass ich geküsst und gegessen und die Sonne gesehen habe. Es tut mir nur leid, dass ich von mir aus versucht habe, etwas in die richtige Richtung zu lenken, wo doch alles in seinem Gleis lief. Es tut mir leid, dass ich in Galizien gekämpft habe, dass ich in Petersburg Panzerwagen repariert habe, dass ich am Dnieper gekämpft habe. Ich habe nichts verändert. Jetzt sitze ich am Fenster und schaue auf den Frühling, der an mir vorüberzieht und mich nicht fragt, welches Wetter er morgen bringen soll, der keine Erlaubnis von mir braucht, vielleicht weil ich nicht von hier bin. Und ich denke, genauso hätte ich auch die Revolution an mir vorüberziehen lassen sollen. Wenn man als Stein in die Tiefe fällt, soll man nicht denken. Und wenn man denkt, soll man nicht fallen. Ich habe zweierlei Handwerk vermischt. Die Ursachen, die mich antrieben, lagen außerhalb von mir. Die Ursachen, die die anderen antrieben, lagen außerhalb von ihnen. Ich bin nur ein fallender Stein. Ein Stein, der im Fallen eine Lampe anzünden kann, um seinen Weg zu verfolgen. Mitte 1918 kam ich aus Nordpersien nach Petersburg. Was ich in Persien gemacht habe, steht in meinem Buch Revolution und Front. Der erste Eindruck bei der Ankunft, wie sich die Leute auf das mitgebrachte Weißbrot stürzten. Der zweite, die Stadt war wie taub, wie nach einer Explosion, wenn alles vorbei ist, alles in Stücke gerissen. Wie ein Mensch, dem eine Explosion die Eingeweide zerfetzt hat, aber er redet noch. Stellen Sie sich eine Gesellschaft aus lauter solchen Leuten vor. Sie sitzen da und reden. Sollen sie vielleicht heulen? So wirkte Petersburg 1918 auf mich.
Danke sehr. Ich bedanke mich herzlich bei allen 6 nominierten Übersetzern. Ernest Wichner, Robin Detje, Olga Radetzkaya, Sabine Stör, Juri Durkot und Michael Walter. Und bei Ihnen, meine Damen und Herren, bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Eine vergnügte Buchmesse wünschen wir Ihnen noch.
Das ist besser. hier jetzt.
Ja, ich kann die, wenn Sie sich stören, dann stelle ich sie gerade einfach beiseite. Hier, ja, genau. Was ist mit dem? Das. Das können wir dann vielleicht mal da drauf tun.
Das ist mir völlig wurscht. Das ist eins.
Ja, dann ich werde Wasser brauchen. Gibt es hier einen Öffner?
Sind Sie denn an? Ja.
Jetzt?
Herzlich willkommen im Übersetzerzentrum der Leipziger Buchmesse. Die nächste Veranstaltung trägt den Titel »Das übersetzt man nicht ungestraft«. Ein Titel, der zugleich ein Zitat ist von der 2010 verstorbenen Übersetzerin Svetlana Geier. Und der stammt aus dem Dokumentarfilm »Die fünf Elefanten«, den sicher viele von Ihnen kennen. Da gibt es eine ganz schöne Szene und Svetlana Geier steht neben diesem Stapel der fünf großen Werke Dostojewskis, die sie neu übersetzt hat ins Deutsche. Und sie streicht darüber und sagt, das übersetzt man nicht ungestraft. Hier im Übersetzerzentrum wird über sehr viele Aspekte des Literaturübersetzens diskutiert. Und es gibt eine Frage, die viel zu selten zur Sprache kommt, nämlich die Frage danach, was bestimmte Texte eigentlich mit den Übersetzern und Übersetzerinnen machen, wenn sie sie übersetzen, inwieweit sie sie angreifen, prägen, beschäftigen und wie es eigentlich um die Grenzsicherung der Übersetzerinnen Psyche steht. Diese Frage wird gleich diskutiert und besprochen werden und ich begrüße ganz herzlich die Moderatorin Isabel Bogdan, die sehr vieles in ihrer Person vereint. Sie ist Bestseller-Autorin eines ganz erfolgreichen Romandebüts, der V, vor 2 Jahren bei Kiepenheuer und Witsch erschien. Sie ist Übersetzerin unter anderem der auch ebenfalls sehr bekannten Autorin Jane Gardam. Sie ist Bloggerin, sie ist Sachenmacherin und sie hat ein geschicktes Händchen für Mode. Und ich freue mich, dass wir Sie als Moderatorin gewinnen konnten. Und ich übergebe gleich das Wort und wünsche Ihnen eine spannende und unterhaltsame Veranstaltung.
Vielen Dank. Ich freue mich sehr, das hier heute moderieren zu dürfen. Hört man mich? Nehme ich das in die Hand. Als ich diese Anfrage bekommen habe, die Veranstaltung mit diesem Titel zu moderieren, das übersetzt man nicht ungestraft, was Texte beim ungeschützten Verkehr mit Übersetzern machen, war mir sofort klar, worum es geht, weil das tatsächlich eins meiner ersten prägenden Übersetzererlebnisse war. Ich habe mich zum allerersten Mal mit einem Buch nach Strahlen ins Übersetzerzentrum, Übersetzerkollegium getraut. Das ist ein Arbeitszentrum für Übersetzer, wo man für eine begrenzte Zeit wohnen und arbeiten kann und Kollegen trifft. Und ich hatte, meine ersten Bücher trugen solche Titel wie Selbstgemachte Kerzen und Potpourris. Damit hätte ich mich noch nicht nach Strahlen getraut. Und dann hatte ich einen sehr, sehr schönen Bildband über Bar- und Clubdesign. Es ging also um die coolsten, neuesten, schönsten Designer-Bars in aller Welt. und ich saß in Strahlen im, ich weiß nicht, wer das kennt, in der Bibliothek, das ist so ein Lichthof, so ein Atrium auf 2 Etagen und ich saß oben und schwelgte im Luxus. Und mir so schräg gegenüber, also wenn ich mich nach rechts gebeugt habe und sie sich nach links, dann konnten wir uns um die Säulen rum sehen, saß Astrid Becker und übersetzte ein Buch mit dem Titel In einem unbewachten Augenblick von Mark Roseman, der das Leben einer jungen jüdischen Frau während des Zweiten Weltkriegs, die im Untergrund überlebt hat, rekonstruierte. Und da waren also Originaldokumente drin, Briefe, die sie aus dem KZ bekommen hat, von ihren Eltern, von ihrem Verlobten, Todesnachrichten und also wirklich starker Tobak. Und ich saß ihr schräg gegenüber und schwelgte im Luxus und in diesen Designer-Bars. Und manchmal hat sie wirklich geächtzt. Und manchmal hatte ich das Gefühl, ich spüre körperlich, dass es Astrid gerade nicht gut geht. Und dann habe ich mich nach rechts gebeugt und habe gesagt, Astrid, wollen wir mal einen Kaffee trinken gehen? Und dann hat sie eigentlich fast immer gesagt, ja, bitte. Und das war für mich nach diesen, man muss leider sagen, eher belanglosen Sachbüchern, die ich gemacht hatte, ein prägendes Erlebnis, dass ich sozusagen mittelbar mitbekommen habe, dass das Übersetzen nicht immer spurlos an einem vorübergeht, je nachdem, was für einen Text man übersetzt. Und insofern war mir diese Veranstaltung hier sofort ein super plausibles Thema. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt hier 3 sehr unterschiedliche Bücher, die auch die Übersetzer auf unterschiedliche Weisen berühren und prägen, präsentieren können. Nämlich ganz rechts oder von euch aus links sitzt Ingo Herzke, ist in Niedersachsen aufgewachsen, hat in Göttingen und Glasgow studiert, lebt jetzt in Hamburg und übersetzt. Das ist fast ein bisschen lächerlich, was das für große Namen alles sind. A.L. Kennedy, John Griesemer, Alan Bennett, Aravind Adiga, Paula Fox, A.M. Holmes, Nick Hornby und so weiter. Also die Liste ist ziemlich endlos. Und ich kenne Ingo auch ein bisschen und weiß, dass er unfassbar fleißig ist. Und hat mehrfach den Hamburger Förderpreis für Übersetzer bekommen und ist eigentlich quasi eine Institution. Dann rechts von mir sitzt Nicola Dennis und jetzt habe ich meine Zettel in der falschen Reihenfolge. Denis, ich hatte mir vorgenommen, es vorher zu fragen, ob es ein französisch ausgesprochener Nachname Denis. Nicola Denis, die ebenfalls aus Niedersachsen stammt und in Köln studiert hat und jetzt aber schon seit langer, langer Zeit in Frankreich lebt. Und schon ihre Magisterarbeit und dann ihre Promotion zu Übersetzungsthemen geschrieben hat und verschiedentlich Seminare leitet, quasi am laufenden Band DÜV-Stipendien bekommt und ich habe hier so das von deiner Webseite, das ist ja eine lange Liste. Und nicht minder beeindruckend als dritte Christiane Körner, die aus dem Russischen übersetzt. Nicht aus Niedersachsen kommt, sondern aus Nordrhein-Westfalen, wie ich, Germanistik und Slawistik in Köln und Frankfurt studiert hat, als Sprachdozentin in Moskau war für ein paar Jahre und auch lauter tolle Autoren übersetzt, die ich wahrscheinlich alle furchtbar falsch ausspreche. Tatjana Tolstaja, Dmitri Prigov, Lev Tolstoy, Nadezhda Mandelstam und so weiter. Gibt Anthologien heraus, leitet die Russisch-Werkstätten und hat letztes Jahr den Paul-Celan-Preis bekommen. So, und die Bücher, die 3 mitgebracht haben, haben sie auf sehr unterschiedliche Weisen geprägt. Wir haben einmal das Buch Tiere essen von Jonathan Safran Foer. Das haben wir zu dritt übersetzt, Ingo und Brigitte Jakobait und ich. Das hat, also um hier gleich schon mal vorab mit einer Zusammenfassung anzufangen, wenn man das übersetzt, eigentlich tatsächlich Auswirkungen auf das tägliche einzelne eigene Konsumhandeln. Dann haben wir als nächstes Christiane mit einem Bericht aus dem belagerten, also einem Tatsachenbericht aus dem belagerten Leningrad, was psychisch schwer zu verarbeiten ist. Da muss man irgendwie einen Umgang mit der eigenen Psyche finden und sich sehen, wie man sich abgrenzt wahrscheinlich. Und als drittes haben wir ein sprachlich, semantisch, syntaktisch, rhythmisch unglaublich dichtes und anspruchsvolles Buch, was einfach komplette und restlose Begeisterung ausgedrückt hat und ausgelöst hat und eine zur Veränderung der eigenen Wahrnehmung geführt hat, was ich irgendwie einen sehr schönen Querschnitt aus möglichen Einflüssen des Übersetzens auf den Übersetzer bildet. Und jetzt würde ich gerne als erstes abgeben an Ingo, der uns vorstellt.
Also vor selber stelle ich nicht vor, denn um den geht es ja gar nicht in erster Linie, um den Autor. Also natürlich war es so, dass dieses Buch auch deswegen so viel Aufsehen erregt hat, weil er schon ein berühmter Autor war. Isa und ich haben das dann festgestellt, als wir in Berlin auf der Lesung mit ihm waren, dass da irgendwie zwei Säle voll waren mit vor allen Dingen gut aussehenden jungen Frauen, die alle so aussehen, als wollten sie ein Kind von Jonathan Safran vor.
Also ein echter, die kamen auch teilweise von der Bühne gehüpft beim Signieren, wie die Fangirls. Der war total nett.
Also ein Popstar. Und dieser Popstar hat also irgendwann beschlossen, ein Buch über seine Essgewohnheiten zu schreiben, sozusagen. Oder über seine Überzeugungen, die er im Laufe der Zeit gewonnen hat. Nämlich darüber, dass über die moralischen Implikationen des Tierkonsums. Eating Animals. Und ich lese jetzt einfach mal zum Einstieg. Ich finde auch diesen Bogen dann ganz gut. Wir arbeiten uns von der ganz tiefen Brühe hinauf in lichte Höhen, habe ich den Eindruck. Ich lese ein Kapitel, eine kleine Passage und erkläre dann, was mich eigentlich an diesem Buch so vor allen Dingen geprägt oder beeindruckt hat. Das Kapitel heißt Viele Haufen Scheiße. Also es ist vielleicht nicht das Richtige zur Mittagszeit, aber ich hoffe, Sie überstehen es unbeschadet. Ein typischer amerikanischer Schweinemastbetrieb produziert derzeit 3,3 Millionen Kilogramm Dung im Jahr. Ein durchschnittlicher Hühnermastbetrieb etwa 3 Millionen Kilo. Eine gewöhnliche Mastanlage für Rinder 156 Millionen Kilo. Regierungsbehörden berichten, dass einzelne Betriebe mehr Fäkalien erzeugen als die Bevölkerung einiger amerikanischer Großstädte. Insgesamt produzieren Nutztiere in den Vereinigten Staaten das 130-fache der Fäkalien der gesamten Bevölkerung. Ungefähr 40.000 Kilo Scheiße pro Sekunde. Das Verschmutzungspotenzial dieser Masse ist 160 Mal so hoch wie das von städtischem Abwasser. Trotzdem gibt es bei der Nutztierhaltung fast keine Abwasserinfrastruktur. Natürlich keine Toiletten, aber auch keine Abwasserrohre, Aufbereitungsanlagen, so gut wie keine behördlichen Richtlinien. Der Regierungsbericht stellt fest, dass keine einzige Bundesbehörde verlässliche Daten über Betriebe mit Massentierhaltung erhebt oder überhaupt nur weiß, wie viele legale Massentierhaltungsbetriebe es landesweit gibt und dass sich daher auch keine sinnvollen Richtlinien entwickeln lassen. Was also geschieht mit der Scheiße? Ich werde mich hier auf die Scheiße von Smithfield, dem größten amerikanischen Schweinefleischproduzenten, konzentrieren. Smithfield allein tötet pro Jahr etwa 31 Millionen Tiere. Nach konservativen Berechnungen des Umweltschutzamts produziert ein Schwein 2 bis 4 Mal so viel Fäkalien wie ein Mensch. Im Fall Smithfield heißt das ungefähr 127 Kilo Scheiße für jeden US-Bürger. Und das wiederum bedeutet, dass Smithfield allein, ein einziges Unternehmen, mindestens so viele Fäkalien ausscheidet wie die gesamte Bevölkerung der Bundesstaaten Kalifornien und Texas. Stellen Sie sich das mal vor. Anstelle der ungeheuren Abwasserinfrastruktur, die wir in jeder modernen Stadt für selbstverständlich halten, gäbe es bloß eine riesige Grube unter freiem Himmel, in die jeder Mann, jede Frau, jedes Kind in Kalifornien und Texas einen Tag lang pinkeln und kacken würde. Und stellen Sie sich das jetzt vor, das würden Sie nicht bloß einen Tag lang tun, sondern das ganze Jahr, für immer und ewig. Um zu begreifen, was es bedeutet, die Umwelt mit einer solchen Menge Scheiße zu belasten, muss man zunächst mal wissen, was alles drin steckt. In einem Artikel für den Rolling Stone stellt der Journalist Jeff Teats eine hilfreiche Liste über den ganzen Mist zusammen, den man im Schweinemist aus Massentierhaltung findet. Ammoniak, Methan, Schwefelwasserstoff, Kohlenmonoxid, Cyanid, Phosphor, Nitrate, Schwermetalle. Dazu mehr als 100 verschiedene mikrobielle Erreger menschlicher Krankheiten, darunter Salmonellen, Kryptosporidien, Streptokokken, Giardien, weshalb Kinder, die auf einem typischen Schweinemastbetrieb aufwachsen, zu über 50% an Asthma leiden. Und Kinder, die in der Nähe eines Betriebes aufwachsen, immer noch doppelt so häufig Asthma bekommen als Kinder anderswo. Und diese Scheiße ist auch nicht einfach nur Scheiße, sondern alles, was durch die Bodenschlitze der Käfigstelle passt. Dazu gehören, und diese Liste ist noch unvollständig, totgeborene Ferkel, Nachgeburten, verendete Ferkel, erbrochenes Blut, Urin, Spritzen zur Verabreichung von Antibiotika, Scherben von Insektizidflaschen, Haare, Eiter, sogar Körperteile. Also, ich habe diese Stelle gewählt, weil es natürlich, wenn man ein solches Buch über die Lebensmittel oder genauer gesagt die Tierproduktionsindustrie übersetzt, es ganz verschiedene Aspekte gibt, die einen da mitnehmen oder angehen können. Also in erster Linie, was man in erster Linie denkt, ist wahrscheinlich das Tierwohl an sich. Und das ist auch tatsächlich auch schlimm genug. Also das, was in diesem Buch darüber steht, wie Tiere behandelt werden, während sie produziert werden in ihrem kurzen, unglücklichen Leben und wie sie geschlachtet werden und wie das vor sich geht, das ist alles schlimm genug. Aber ich muss sagen, dass es mich persönlich sogar weniger angegriffen hat als so etwas wie das hier. Denn erstens bin ich auf dem Land aufgewachsen und in bäuerlicher Umgebung und ich habe mit 4 oder 5 Jahren mein erstes Tier geschlachtet. Also ich weiß, was das bedeutet und ich weiß auch, wie Nutztiere leben und ich hatte mich auch vorher schon mit dem Phänomen Massentierhaltung etwas beschäftigt. Aber was mir eben nicht klar war, war tatsächlich dieser unfassbare Umweltaspekte, der mit allen Bereichen, mit allen Aspekten dieser Art von Lebensmittelproduktion zu tun hat. Sowohl die Ernährung der Tiere als auch das, was sie eben produzieren die ganze Zeit in ihrem kurzen, unglücklichen Leben, als auch das, was man hinterher mit den Abfällen passiert. Das ist alles so unfassbar widerlich und ungeheuerlich, dass ich tatsächlich, während ich daran gearbeitet habe und danach eigentlich kein Stück Supermarktfleisch mehr anschauen kann, ohne sofort 27.000 Kilogramm Scheiße vor mir zu sehen. Und das ist dann schon ziemlich, ja, das verändert das Leben schon ziemlich, muss ich sagen. Und was es natürlich dann auch noch damit, also das wird noch verstärkt, finde ich, dadurch, dass wir ja ziemlich viel recherchieren mussten für dieses Buch auch, ne? Das ist also einerseits literarisch, es gibt immer wieder literarische Passagen, wo er auch philosophisch darüber nachdenkt, wie man dazu kommt, über das vegetarische Leben oder über das Verhältnis zu Tieren nachzudenken oder das Essen an sich, was gesellschaftlich Essen bedeutet. Das ganze Buch fängt mit einer unglaublich ergreifenden Geschichte über seine Großmutter, ist es, ja?
Ich weiß gar nicht mehr.
Seine Großmutter an, die jüdische Großmutter, die durch Polen und Russland wandert und sich vor den Nazis versteckt und praktisch schon verhungert ist und dann irgendwann etwas zu essen angeboten bekommt, was aber nicht koscher ist, also ein Schweinefleisch, und es dann nicht isst. Und das hat den Enkel sehr beeindruckt, diese Geschichte, dass man also selbst in solcher existenziellen Not noch Prinzipien haben kann, wenn es ums Essen geht. Ja. Mich auch. Hat mich auch sehr beeindruckt. Also das ist der Grund, dass man eben sehr tief eintauchen muss in dieses Buch, dass man sich eben auch gar nicht, dass man gar nicht anders kann, als sich auch selber mit diesem Thema so beschäftigen. Man kann nicht einfach nur die Worte nehmen und sagen, na gut, das ist ein Job, ich übersetze das jetzt. Ich musste halt sehr viel auch herausfinden. Deswegen kann man dem Thema einfach nicht distanziert gegenüberstehen.
Ich hab damals auch ganz viel Videos geguckt. Es gibt da auf YouTube jede Menge über Hühnerzucht. Also meine Kapitel bei dieser Übersetzung waren die Hühnerkapitel. Und da wird es einem dermaßen übel, wenn man sich einmal mit dem Thema Hühner beschäftigt hat, egal ob für Fleisch oder für Eier. Eier sind fast noch schlimmer, weil ja, da natürlich, Tat. Das sind ja Rassen, die sind aufs Eierlegen gezüchtet. Das heißt, mit den ganzen männlichen Küken kann man nichts anfangen. Die werden alle entweder geschreddert oder vergast. Und das ist, und es hört auch nicht auf. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann wir das gemacht haben. Das ist ja sicher 8 Jahre her oder so. Und ich habe immer noch, ja, also meinen Tierproduktekonsum radikal runtergefahren. Also ich esse zwar tatsächlich auch immer noch Fleisch, habe aber alles, also Eier esse ich fast gar nicht mehr, braucht kein Mensch. Und bei mir hat es dann tatsächlich auch sogar noch weitere Kreise gezogen. Also ich habe tatsächlich, es hat so ein bisschen schon offene Türen eingerannt, aber ich habe in der Folge dann, also wenn man mit den Tierprodukten anfängt, dann ist man als nächstes bei Obst und Gemüse und dann kommt man schnell zu den Themen Kaffee und Schokolade. Was auch Schokolade ist auch ein ganz ekelhaftes Thema, wenn man sich da mal ein bisschen reinfuchst, dann ist man irgendwann bei der Kleidung. Wie wird eigentlich unsere Kleidung hergestellt? Und also für mich war diese Tiere-Essen-Übersetzung wirklich ein, wenn es nicht so dramatisch klänge, würde ich fast sagen, lebensverändernd. Also es hat wirklich auf großer Breite mein Konsumverhalten verändert.
Also
und zwar Gott sei Dank.
Ja, natürlich, genau. Ich finde eben das, was dazu besonders beiträgt, ist dieser sehr, sehr persönliche Ansatz. Ne? Dass also er sich selber hinsetzt und mit Geschichten über sich selber anfängt und überlegt, wie kommt es überhaupt, dass ich so leben will oder was macht das mit mir? Und was eben auch gut ist, dass er nicht predigt und sich hinstellt und den Leuten sagt, so, ihr seid schlechte Menschen, so müsst ihr es machen, sondern er fährt ja zu Menschen, die sagen, wir züchten aber auf anständige Weise Rinder und wir schlachten auf humane Weise. Und er hat auch Verständnis dafür und er findet das auch in Ordnung, aber trotzdem trifft er dann eine andere moralische Entscheidung und sagt, ja, trotzdem kann ich es nicht tun, ich will es nicht essen. Aber ich glaube schon, dass man dieses Buch nicht intensiv lesen kann, ohne danach sehr grundsätzlich sein Konsumverhalten, seine Konsumentscheidungen in Frage zu stellen. Also zu welchem Ergebnis man dann kommt, das hängt natürlich von jedem Einzelnen ab, das ist gar keine Frage, aber dass jeder, der das in die Hand nimmt, zumindest anfängt, darüber nachzudenken, warum er was wie konsumiert, das würde ich mal sagen, ist so gut wie garantiert. Und niemand hat sich natürlich so intensiv damit beschäftigt wie wir drei, das ist klar, wir drei Übersetzer.
Das wusste ja schon Weiland, der alte Günter Grass, dass niemand so gründlich liest wie die Übersetzer.
Genau.
Ich fürchte, es ist schon gleich halb und wir müssen schon abbrechen. Was sehr schade ist, eigentlich könnten wir wahrscheinlich mindestens eine halbe Stunde über jedes einzelne Buch heute reden, aber so viel Zeit ist leider nicht. Gibt es noch irgendwie Fragen dazu, Anmerkungen von euch?
Wir machen mal weiter.
Dann machen wir weiter mit Christiane Körner und dem Buch Aufzeichnungen eines Blockademenschen von Lydia Ginsburg. Stellst du am besten selbst vor.
Also mal aus dem Russischen übersetzt, hören Sie mich? Ich nehme es dann doch in die Hand auch. Ja, wieder irgendwas. Wenn man aus dem Russischen übersetzt, dann ist es meistens so, dass wenn sowas gefragt wird, ein Buch, was mit dir gemacht hat. Also die Auswahl ist sozusagen groß, leider. Hängt mit der Geschichte des Landes zusammen, aber natürlich auch mit der Verbindung der Geschichte der beiden Länder, Deutschland und die Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Dieses Buch hat mich aus verschiedenen Gründen unglaublich mitgenommen. Und der erste Grund ist natürlich, dass es sich um historische Wahrheit handelt. Es ist ein Dokument, und wenn man liest, dann weiß man, das ist alles so geschehen. Ein Sachbuch, aber ein bisschen anderer Art. Und nicht nur das, sondern man weiß, was geschehen ist, das haben Deutsche getan. Also der Aspekt der Schuld ist von Anfang an sozusagen vom ersten Wort mit dabei. Die Blockade Leningrads vom September 1941 bis zum Januar 1944, fast 900 Tage, hat ungefähr 1 Million Zivilisten das Leben gekostet. Ungefähr 1 Million zwischen dem dritten und dem vierten Einwohner der Stadt. Die sind gestorben. Und zwar sind sie verhungert, erfroren, an Krankheit und Erschöpfung zugrunde gegangen. Vor allen Dingen, aber das Schlimmste war wirklich eben das massenhafte Sterben
weil einfach nicht genug Nahrung da war. Und also sich dieses Menschheitsverbrechen klar machen zu müssen, als Übersetzerin eben mit Haut und Haaren, weil anders können wir gar nicht übersetzen, schon gar nicht so etwas. Das ist etwas, was mich auch dazu drauf gebracht hat, sehr sensibel zu werden, wenn es eben um dieses Menschheitsverbrechen geht, das, wie ich finde, ein bisschen nicht angekommen ist im Gedenken hier im Land. Es lohnt sich schon, da mal ein bisschen drüber nachzudenken. Lydia Ginsburg hat darüber geschrieben. Sie ist 1902 geboren in Odessa, lebt aber schon lange in Leningrad, ist Literaturwissenschaftlerin, Literaturtheoretikerin, Historikerin gewesen. Und sie hat das überlebt, die Blockade. Ihre Mutter ist verhungert. Sie hat nach dem Krieg, lange Zeit sogar nach dem Krieg, in den 60er Jahren vor allen Dingen, dann sich hingesetzt und aufgrund von Notizenmaterial natürlich geschrieben, einen Text, Konvolut, das eben den Namen bekam, Aufzeichnungen eines Blockademenschen. Man merkt schon an dem Titel, das ist so eine Art Soziologie oder Psychologie eines Menschentypen, also eben des Blockademenschen, des Menschen, der durch diese Hölle gehen musste. Ein unglaublich erschütterndes Dokument. Sie beschreibt da sehr distanziert, sozusagen wissenschaftlich, als wäre sie eine Verhaltensforscherin, wie die Menschen gelebt haben. Also die Themen, sie beschreibt zum Beispiel, was man nachts machen musste, um die unglaubliche Kälte auszuhalten. Oder sie beschreibt, was die Leute in der Warteschlange, wenn sie ihre Brotrationen holen mussten, was sie da besprochen haben. Oder sie beschreibt, was es bedeutet, wie das Stadtbild sich ändert, die Wahrnehmung der Stadt sich ändert, wenn die Straßenbahnen nicht fahren und man einfach nicht mehr, also die Stadt viel, viel größer wird und man sich nicht mehr erreichen kann. Vor allen Dingen natürlich beschreibt sie den Hunger und die Auswirkungen des Hungers, die Auszehrung, was die Dystrophie macht mit den Menschen und wie sie daran zugrunde gehen. Das alles mit einer hohen Distanz, mit einer großen Sachlichkeit, praktisch das Subjektive hat sie weggefiltert im Verlauf der Überarbeitung und auch im Verlauf der Jahre. Und es ist eben ein Bericht entstanden, man könnte sagen, ohne subjektive, ohne individuelle Gefühle, aber von vielleicht gerade deshalb, sie glaubte offensichtlich, genau diese strenge Form braucht es, diese Sachlichkeit braucht es, dieses Beschreiben und Beobachten braucht es, um überhaupt auszudrücken, was da geschehen ist. Es geht trotzdem man schockiert sein könnte über diese Sachlichkeit, man spürt, man merkt, es geht ja darum, was eigentlich Unsägliches zu sagen. Und eigentlich ist auch dieser ganze Text ein permanentes Ringen um Sprache. Also welche Sprache kann denn das ausdrücken, was geschehen ist? Welche Haltung kann das ausdrücken? Und sie als Wissenschaftlerin hat diese Haltung gewählt. Dieses Konvolut von Texten ist 1984 erschienen in der Sowjetunion, ist 1997 von Gerhard Hacker auch für den Surkamp Verlag ins Deutsche gebracht worden. Und ich habe es dann neu übersetzt, als ein neues Projekt auftauchte. Denn als wäre das alles nicht schlimm genug, es fand sich im Nachlass von Lydia Ginsburg, sie ist 1990 gestorben, 2006 fand man einen Text, sozusagen eine Vorstufe, eine ganz frühe Variante, oder nicht eine Variante, sondern wirklich ein Vortext zu diesen von mir geschilderten Aufzeichnungen eines Blockademenschen. Ein Text, den ich dann als erste übersetzt habe, mit dem Titel Erzählung von Mitleid und Grausamkeit. Und diesen Text hat Ginsburg offenbar ziemlich bald nach den Ereignissen verfasst. In dem Text geht es um einen Mann mit dem Chiffrenamen Otro, habe ich es übersetzt, Otter im Russischen, was ans Französische L'autre, der andere, eben anklingen sollte. Und dieser Mann lebt mit seiner Tante, erlebt die Blockade und die Tante stirbt am Hunger. Also diese ganz leichte Maske. Es geht natürlich um Lydia Ginsburg selbst und es geht um ihre Mutter. Und sie hatte eine Distanz eingeschoben, weil sie das offenbar anders nicht ertragen hätte, denke ich. Denn, wie gesagt, der Text ist entstanden, wahrscheinlich noch 1943. Und dieser Text hat mich am meisten berührt und erschüttert. Auch hier versucht sie, Distanz aufzubauen und zu wahren. Ich glaube, sie muss Distanz aufbauen, weil sie das sonst nicht schreiben könnte. Der Text ist natürlich Bewältigung, Bewältigung dessen, was passiert ist. Denn es geht nicht nur darum, um dieses Entsetzliche und Fürchterliche zu sehen, wie die Mutter vor den Augen in der Wohnung sehenden Auges sozusagen den Hungertod stirbt, sondern es geht auch um Schuld. Es geht um Schuld und Reue. Schuld hat, glaube ich, ein Schuldgefühl hat jeder, jede, der überlebt, wenn jemand anders gestorben ist, unter solchen Umständen, das weiß man. Hier geht es auch noch um ganz spezielle Schuld. Der Erzähler beschreibt, wie die beiden miteinander gelebt haben. Und das Verhältnis war nie ein gutes. Er beschreibt auch schonungslos, was für ein Charakter diese Tante war. Aber er beschreibt noch schonungsloser. Und diese Schonungslosigkeit und diese Erbarmungslosigkeit sich selbst gegenüber ist ganz kennzeichnend für den Text. Also er beschreibt unglaublich unbarmherzig, wie er sich verhalten hat, nämlich eben grausam, der Titel. Dass er beschreibt, also es wird beschrieben, wie unter diesen Umständen des Lebens, der Blockade, dieser wahnsinnigen Übererschöpfung, dieses ständige nicht genug Nährstoffe bekommen, auch die Angst, die Abstumpfung in gewisser Weise, also wie alle Bedingungen dazu führen, dass bestimmte Verhaltensregeln wegfallen, wie Tabus wegfallen. Und jener Otto, der Erzähler, beschreibt, wie er die Tante wüst beschimpft, wie er sozusagen wahnsinnig gemein mit ihr spricht. Und das Ganze geschieht, wie gesagt, mit einer Distanz auch, mit einem ganz bohrenden Hinschauen, ganz genauen Hinschauen. Was habe ich gemacht, will ich immer sagen. Also was hat Otro gesagt? Otro fragt sich, was habe ich gemacht? Wie habe ich mich verhalten? Wie war sie? Wie war ich? Wie kam das eigentlich alles? Wie waren diese ganzen Bedingungen in dieser Situation, dieser höllischen Situation zu zweit? Und da passiert dann etwas in diesem Text. An einigen Stellen bricht die Distanz zusammen. Also diese Firnis der Haltung, auch der beobachtenden Haltung, das kriegt Risse und da kommt die Emotion vollkommen blank heraus. Und das sind Stellen, es sind einige nur in dem Buch. Eine von diesen Stellen, die möchte ich nicht vorlesen, weil Sie das nicht nachvollziehen können vor dem Hintergrund, also ohne den Hintergrund des normalen Sprachduktuses, und da müsste ich dann sehr viel lesen, dass Sie da hereingekommen sind, in das analytische Schreiben, in das distanzierte Schreiben und dann den Kontrast erleben könnten. Deshalb möchte ich das nicht vorlesen, sondern nur paraphrasieren. Der Erzähler beschreibt, wie er eben mit hässlichen Worten, wie er schreibt, seine Tante immer wieder überfällt mit Vorwürfen, mit Anklagen, mit Beleidigungen. Und irgendwann kommt es sozusagen zum Letzten. Er sagt einen Satz, wenn du doch endlich wirklich abtreten würdest. Also er wünscht ihr den Tod. Und zwar passiert das einige Tage vor ihrem tatsächlichen Tod. Und das unglaublich Erschütternde und Berührende ist, dass das so schrecklich für den Erzähler ist, also für, ich sage jetzt mal, ich nehme mal die Distanz weg, für Lydia Ginsburg, dass hier die Haltung zusammenbricht, auch die Schonungslosigkeit sich selbst gegenüber, und er versucht mit sich zu handeln. Vielleicht habe ich es ja doch nicht gesagt. Es ist so furchtbar, vielleicht habe ich es nicht gesagt. Oder ich habe es so laut gesagt, dass sie es gar nicht verstehen konnte. Und das wäre ja so, als hätte ich es nicht gesagt. Das hat ja niemand gehört. Um dann trotzdem die Haltung wiederzufinden, zu sagen, das ist alles Haarspalterei, das Allerfurchtbarste habe ich gesagt, hat er gesagt, er, der doch die Wirklichkeit im Wort erfährt. für den die Worte eine so große Rolle spielen. Und das vielleicht, ich weiß nicht, ob ich schon in meiner Zeit, mit meiner Zeit am Limit angelangt bin, aber das ist erstens etwas, was unglaublich bewegend ist, diese Emotionalität, die rausschießt und dieses Zusammenbrechen der Fassade. Diese Stelle, die ich gerade paraphrasiert habe, sind mir die Tränen in die Augen gestiegen. Beim ersten Lesen im Original und komischerweise auch noch mehrere Male, als ich meine Übersetzung gelesen habe. Ein ganz sonderbarer Zusammenfall von Distanz zum eigenen Geschriebenen und gleichzeitig eben ist ja eigentlich die professionelle Distanz weg, wenn man sich so dem Gefühl hingibt. Ich glaube, das hat seinen Grund genau in der Struktur dieser Stelle. Und ganz zum Schluss noch einfach, es ist so, dass die Worte sind so wichtig in diesem Buch, thematisch genauso wie in der Gestalt, in der Form. Also Worte mit Worten etwas tun, etwas.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.